Ich glaube, dass die Situation sehr, sehr ernst ist. Und ich glaube, dass Worst Case, so ein Bürgerentscheid gegen Oper, gegen Theater, natürlich die totale Katastrophe wäre. Und es gilt, ohne Oper sehe ich das alles hier wie ein Kartenhaus zusammenbrechen.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Wie viel Kultur können wir uns in Bonn noch leisten? Immerhin sind wir Beethovenstadt. Was wollen wir eigentlich? Die Bonner Kulturszene und ihre drei Intendanten wirken aktuell ratlos. Nicht zuletzt durch die Hiobsbotschaft rund um die Bonner Oper. Das Gebäude ist so marode, dass es nur noch wenige Jahre bespielbar ist. Neubau oder Sanierung würde, je nach Modell, zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Euro verschlingen. Wo soll das Geld herkommen? Kluge Köpfe und Entscheidungen müssen her, fordert der Generalmusikdirektor der Stadt Bonn, Dirk Kaftan. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Kaftan, wie geht es Ihnen gerade als Kulturschaffender in dieser Stadt? Läuft der Laden?
Es sind bewegte Zeiten. Der Laden läuft, aber nicht von alleine.
Was sind denn, also ich habe es gerade schon gesagt, es gibt unfassbar große Herausforderungen gerade, in denen wir uns in der Kulturszene hier in Bonn bewegen. Welche drei Fragen, würden Sie sagen, sollten möglichst schnell geklärt werden?
Die Frage, was will Bonn überhaupt mit dem Thema Kultur? Das ist entscheidend für uns Kulturschaffende. Warum habt ihr uns hierher geholt? Wie definiert ihr euch als Kulturstadt? Was gehört dazu? Und in welcher Verbindung steht das alles zum Thema Beethoven?
Woran erkennt man denn aktuell, dass wir überhaupt Beethovenstadt sind?
Ja, gute Frage. Es ist immer die Frage, wie man Beethoven versteht. Wir und auch das Beethovenfest leben den Begriff Beethoven als ein sehr weites Inspirationsfeld. Wir versuchen damit auch Grenzen zu überschreiten, Schubladen aufzubrechen, Menschen zu verbinden, weil letztendlich Beethoven ja eine Musikerpersönlichkeit ist, die man auch nicht nur in zwei Sätzen beschreiben kann.
Sie haben gerade schon die Frage selber aufgemacht nach den Einrichtungen. Wenn man Beethovenstadt sein möchte, ganz wirklich mal subjektiv Ihrer Meinung nach, welche Einrichtungen braucht es dafür, um das wirklich dick zu unterstreichen? Wir sind Beethovenstadt.
Beethovenstadt heißt für mich erstmal Kulturstadt. Bonn will was Besonderes sein, nach innen und nach außen. Und dazu gehört ein Bekenntnis zu Akteurinnen, zu Institutionen, zu KünstlerInnen, die man hier in die Stadt holt mit einem ganz bestimmten Auftrag. Für mich gehört dazu ganz klar ein Theater mit den Sparten Schauspiel und Oper. Am liebsten gehört auch noch Tanz dazu, was wir ja über die Tanzgastspiele abdecken. Es gehört natürlich dazu sowas wie das Beethovenhaus und das Beethovenfest. Und es gehört eine lebendige, freie Szene dazu. Denn letztendlich heißt Beethovenstadt nicht, dass man den ganzen Tag Beethoven spielt.
Aber das Beethoven-Orchester gehört schon auch dazu, das haben Sie jetzt vergessen.
Habe ich das vergessen? Das kann nicht sein. Nein, das ist natürlich selbstverständlich. Ich denke natürlich immer von uns auf die Perspektive der anderen heraus. Aber das Beethoven-Orchester speist sich ja auch letztendlich aus dieser vielfältigen Funktion zwischen in der Oper spielen, für die Menschen da sein, aus den Schubladen herausdenken und mit den Partnerinnen der Stadt zusammenzuarbeiten.
Jetzt haben Sie das gemacht, wie viele Kulturmenschen, ich will. So eine Wunschvorstellung dessen, was perfekt wäre. Ja, ist es aber nicht mehr, weil wir das nicht mehr bezahlen können. Was sagen Sie den Menschen, die sagen, Moment mal, Kultur ist schön, aber Kitas, Schulen, Straßen sind eben für mich wichtiger. Was antworten Sie denen?
Ich finde, dass dieses Entweder-Oder nicht aufgeht. Das funktioniert nicht in unserer Gesellschaft. Wenn man dann unterm Strich auch mal vergleicht, wie viel ist es denn wirklich, was für Kultur und Bildung ausgegeben wird im Verhältnis zu anderen Dingen. Also diese Verhältnismäßigkeit ist eine auch ein bisschen populistisches Argument, was ich nicht gelten lasse. Wenn wir etwas wollen, dann wird es auch Wege geben, das gemeinsam umzusetzen. Und ich glaube, dass es jeden Pfennig wert ist, in Bildung und Kultur zu investieren, in dieses, was uns doch zusammenbringt, was uns zusammenhält, worauf wir stolz sein können in einer Gesellschaft, in einer Stadt. Und letztendlich, klar, es wird von Geld gesprochen, aber seien wir doch mal ehrlich, es geht um die Menschen. Und deshalb ist für mich an allererster Stelle das Eintreten für die Künstlerinnen und Künstler, für die Musikerinnen und Musiker, für die Sängerinnen und Sänger, für alle, die dort zusammenarbeiten und denen eine Basis schaffen, durch kluge Planung, durch kluges Nach vorn denken und gleichzeitig aber auch durch ein ein Bewahren von sinnvollen Dingen, was es ausmacht. Also ich kämpfe dafür, eben genau diese Frage, wollen wir Kita oder Kultur? Die Frage hinkt und die funktioniert so
naja,
nicht.
Naja, die funktioniert schon, wenn man in den Haushalt guckt. Also wenn man jetzt beispielsweise auch die Zahlen sieht, die jetzt durch die Gegend gegeistert sind, gerade was das Thema Neubau Oper angeht, dann sind wir in Dimensionen, das ist ja irre. Also wenn wir die Oper offensichtlich an gleicher Stelle neu bauen wollen, dann sind wir bei 750 Millionen Euro. Wir alle wissen, dass so eine Stadt selten ohne Kostensteigerung durchkommt. Also wir sind bei fast einer Milliarde. So, also da geht es natürlich um Zahlen. Und da geht das andere eben nicht mehr. Wir haben die Kohle
absolut
nicht.
Nein, das stimmt ja nicht, dass das andere nicht geht. Man muss das andere vielleicht anders denken. Und deshalb plädiere ich auch dafür, gemeinsam diese Fakten alle auf den Tisch zu legen und keine Lösung von vornherein auszuschließen. Wenn die Frage am Ende ist, dass uns die Sachlage sagt, ein Opernhaus am Rhein ist zu teuer, das schaffen wir nicht in Bonn, dann werden wir dafür eine andere Lösung finden. Es gibt im Moment diese Idee mit Beul. Das hat viele Vor- und Nachteile, aber erst einmal ist es doch eine Denke wert zu sagen, ja, dann lass uns doch alle mal ergebnisoffen an den Tisch setzen und sagen, was können wir, was wollen wir? Wir Kulturschaffenden sind ja für die Inhalte zuständig. Mhm. Die äußeren Hüllen, das schaffen wir nicht alleine. Das muss man schon gemeinsam stemmen. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir diese Debatte konstruktiv führen können, solange sich das nicht irgendwie ideologisch zerspaltet.
Kultur ist schön, aber Kitas, Schulen und Straßen sind mir wichtiger. Wissen Sie, wer den Satz so sinngemäß gesagt hat?
Nein.
Der Bonner Oberbürgermeister Guido Deus.
Naja, in gewisser Weise hat er ja auch recht damit, dass es Dinge gibt. Wir haben ja diese Relevanzdebatte in der Pandemie geführt. Was ist eigentlich relevant und was kann weg? Und ich plädiere aber dafür, dass wir das, was nicht materiell ist, was uns zu uns selbst bringt, was uns reflektieren lässt, was uns zum Menschen macht, dass wir das nicht als kann weg abtun, sondern dass wir es auf eine Ebene stellen mit den anderen Dingen, auf einen Tisch legen und dann schauen, wie können wir den Bedürfnissen gerecht werden. Aber dieses entweder oder wichtiger, nicht wichtiger, das ist eine nicht zu lösende und irgendwie auch absurde, unsinnige Debatte in meinen Augen.
Im letzten Podcast hat der Oberbürgermeister diesen Satz hier gesagt.
Wenn Sie mich als Privatperson fragen, dann könnte ich persönlich, weil ich andere Prioritäten habe, auf eine Oper verzichten.
Als Sie den Satz gehört haben, was haben Sie da gedacht?
Naja, ich habe den Satz schon gekannt von ihm. Er geht da ja ganz offen und ehrlich mit um. Das ist jetzt erstmal eher persönlich. Mir war in dem Moment nicht ganz klar, spricht er jetzt als Guido Deus privat, spricht er als OB?
Mhm. Nee, als Guido Deus privat, das muss man in der fairerweise auch dazu sagen. Er sagt, also er hat schon den Blick drauf, dass für Bonn die Oper wichtig ist. Aber er privat könnte auf die Oper verzichten, weil er andere Prioritäten setzt.
Ja, also ich privat kann auch auf ganz viele Dinge verzichten und setze bestimmte Prioritäten, akzeptiere aber auch, dass eine Gesellschaft einfach ein Angebot der Vielfalt braucht und gerade dieses Thema Kultur, setzen wir uns doch nochmal zurück in den Punkt, wo erfunden wurde, warum wird Kultur gefördert? Man hat gesagt, man möchte den Zugang schaffen, aber wenn ich Zugänge schaffe zu Bildung, zu Kultur, kann ich nicht gleichzeitig den Willen der Menschen diktieren, diesen Zugang in hundertprozentiger Breite auch zu akzeptieren. Wir haben hier in Bonn die besondere Situation, dass wir Auslastungszahlen haben, von denen ganz Deutschland träumt. Wir sind bei Auslastung, also die Menschen kommen, die Menschen wollen das und auch wirklich in einer größeren Breite der Gesellschaft, als das an vielen Orten der Fall ist. Da ist vieles falsch dran, wenn man sagt, das ist nur für die oberen 10.000. Das ist sogenannte Hochkultur, die nur die Reichen und Schönen anspricht. Das ist Bullshit. Wir sprechen unfassbar viele Leute an und darauf kann diese Stadt verdammt nochmal stolz sein. Und ich weiß, dass Guido Deus es auch ist. Und deshalb ist dieser Satz, ich persönlich brauche die Oper nicht, für mich jetzt erstmal nicht beängstigend, solange er als OB den Blick auf das behält, was dann am Ende des Tages eine Identität einer Stadt ausmacht.
Naja, wenn ein Oberbürgermeister sowas öffentlich sagt, das hat er getan hier in diesem Podcast, als Oberbürgermeister der Kulturstadt Bonn, die Sie auch gerade ja nochmal unterstrichen haben, der Beethovenstadt Bonn, ist das nicht problematisch aus Ihrer Sicht?
Nee, ich habe gedacht, ich muss ihn öfter mal in die Oper einladen und dann...
ich glaube, daran mangelt es nicht, dass er jetzt eine Karte kaufen müsste, oder? Also daran, an der Kohle wird es nicht scheitern, ne?
Nee, natürlich ist das ein Satz, der mir nicht gefällt, ist doch klar, Aber ich respektiere doch die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen und andererseits kämpfe ich dafür, dass wir diesen großen Schatz, diesen Zugang auch wirklich mit Stolz vor uns hertragen, was wir hier haben und dazu stehen und es fördern und es weiterentwickeln und es von mir aus auch mal bewahren vor Dingen, die keine gute Entwicklung sind. Ich glaube da so sehr dran, dass wir einen anderen Zugang zu uns selbst kriegen, eine andere Selbsterfahrung, ein anderes Miteinander, wenn alle in diesem Saal sitzen und einfach mal die Klappe halten, gemeinsam Live-Erlebnis haben, was in die Tiefe geht, was nicht in zwei Sätzen zu beschreiben ist, Komplexität auch mal zulässt, auch Widerspruch zulässt und Wut, wie wir es gerade erfahren haben in der letzten Opernpremiere, das gehört alles dazu und das ist einfach was nach meinem Verständnis zu jeder Zivilisation und schon gar zu einer Kulturnation gehört.
Das nehme ich Ihnen auch absolut ab, weil Sie sind Künstler, Sie sind Musiker, Sie lieben das, was Sie tun. Sie sind ehrlicherweise in der Beethovenstadt Bonn das Gesicht, der Superstar, der vorne dran steht. Wenn man jemanden als Role Model auf Plakate kleben müsste um die Beethovenstadt, dann wären Sie das sicherlich. Aber es geht ja um mehr. Es geht ja momentan darum, dass wir mittendrin stecken in einer Debatte, die genau diese Frage aufmacht. Die eine zentrale Frage, wie viel Kultur und genau was wollen wir uns in Bonn eigentlich leisten? Und manche bewerten das jetzt so, dass der Politik die Geschwindigkeit, der wirkliche Umsetzungswille, vielleicht sogar die Empathie fehlt für das Thema Kultur in der Stadt. Nehmen Sie das so wahr?
Nehme ich nicht so wahr. Also ich habe gute Gespräche gehabt und ich habe das Gefühl, wir können auf einer guten Ebene zusammen reden. Im Moment ist so viel an Strukturdebatte, an Fragen im Gange. Ich bin mal als Musiker nach Bonn gekommen. Ich habe das Gefühl, ich bin immer mehr Manager. Es gibt den Punkt für mich als Künstler, wo ich nur sagen kann, wir haben hier ein Angebot, ihr habt uns nach Bonn gehört für einen bestimmten Auftrag und das brauche ich für diesen Auftrag und dann ist es aber nicht an mir zu entscheiden, ob Bonn das will oder ob Bonn das kann.
Sondern also an wem?
Das ist eine Frage der Stadtgesellschaft und am Ende des Tages der Politik. Wir leben in einer Demokratie und wenn die Demokratie morgen entscheidet, wir schaffen das Beethoven-Orchester ab und wir schaffen die Oper ab, dann ist das eine Entscheidung, die ich nicht gut finde, aber mit der man dann vielleicht eher umgehen kann, als wenn man immer quasi das ganze System ausbluten lässt und den KünstlerInnen das Gefühl gibt, sie müssen sich hier rechtfertigen, dass sie hier jeden Tag ihr Herzblut vergießen für diese Stadt.
Naja, man muss aber natürlich jetzt entscheiden, weil sonst entscheidet die Zeit über beispielsweise die Bonner Oper. Das Ding ist so marode, dass es angeblich nur noch 5 Jahre hält. Wenn man da nicht zu einer Lösung kommt, ist das Ding weg. Und dann kommt vermutlich es auch nicht so schnell wieder. Wenn die Oper weg ist, wenn es die nicht mehr gibt, sind sie dann auch weg? Gehen sie dann auch?
Meine Vertragsverlängerung ist an den Fortbestand der Oper gekoppelt. Ja, ich bin der GMD auch der Oper. Und ich glaube daran, dass eine Kulturstadt Bonn nur dann glaubwürdig ist, wenn es ein funktionierendes Theater gibt. Ich arbeite aktiv an der Veränderung und auch am Weiterdenken und durchaus auch an den Mitteln. Ich bin der GMD, der das kleinste Beethoven-Orchester leitet, was es in der Geschichte der letzten 50 Jahre gab.
103, ne, Musiker?
Ja, 103. Seine magische Grenze, sage ich nochmal, weil man, wenn man da runter geht, einfach im Angebot komplett zusammenbrechen würde und auch in der Qualität vor allem. Ich kann diese Dinge benennen, ich kann aber auch an einem bestimmten Punkt nur sagen, das brauche ich, um meinen Qualitätsanspruch und meinen Auftrag gerecht zu werden. Und wenn das nicht mehr geht, dann bin ich tatsächlich wahrscheinlich am falschen Ort. Aber da sind wir ja noch lange nicht. Das ist nur die Antwort auf die Frage, sind sie dann weg? Ohne Oper sehe ich das alles hier wie ein Kartenhaus zusammenbrechen.
Wir sprechen darüber auch, über Ihren Vertrag auch gleich nochmal und wie es weitergehen kann. Ich will nochmal auf das Thema zurück, wer steuert eigentlich den Prozess? Also wer ist jetzt momentan aus Ihrer Sicht derjenige, der diese zentralen Fragen klärt? Sie haben schon gesagt, es ist die Politik. Aber sind es nicht auch Sie drei? Also Sie drei Intendanten, Helmich, Walter, Kaftan, die den Hut aufhaben müssten, um wirklich mal in der Gesellschaft diese Fragen zu klären, dass man sagt, das wollen wir und das wäre auch wichtig für die Stadt.
Also ich muss mal sagen, ich weiß, diese Frage wurde ja schon öfter gestellt. Erstmal beantworten wir diese Frage jeden Tag auf dem Platz. Warum sind wir hier? Was wollen wir? Was ist das Angebot? Das beantworten wir mit jedem Konzert und jedem Projekt. Und ich habe in diesen letzten 10 Jahren gezeigt, dass wir auch ohne Hüllen, sprich ohne Beethovenhalle, diesem Auftrag gerecht werden können. Wir sind für die Inhalte zuständig und wir können sagen, was wir brauchen, um diese Inhalte möglichst intensiv an die Menschen zu bringen. Das tun wir, wir tauschen uns sehr intensiv aus, aber unsere Aufgabe ist es jetzt nicht, eine Variante in den Köpfen festzuschrauben, bevor überhaupt die Faktenlage geklärt ist. So viel ist hier abhängig bei der Debatte von Stadtentwicklungsfragen, von Fragen der Weiternutzung. Was ist mit Bad Godesberg? Was ist mit dem Areal am Rhein? Wie soll überhaupt so ein Standort Beul am Ende aussehen, damit er richtig cool wird? Daran können wir arbeiten, daran werden wir arbeiten, wenn die Stadt sagt, das ist der Weg. Aber diesen Weg alleine schaffen wir nicht. Wir brauchen die Flankierung von Gesellschaft, Politik und den Fachleuten im Bereich der Stadtentwicklung und wir brauchen absolut verlässliche Zahlen, auf die wir uns berufen können, damit wir hinterher nicht wieder hier sitzen und sagen, ja, ist ja doch alles so teuer geworden, wie rechtfertigt ihr eure Arbeit?
Der Oberbürgermeister hat in einem Pressegespräch wörtlich die Jahrhundertidee vorgestellt, nämlich genau das, was Sie gerade gesagt haben. Oper und Schauspiel wechseln die Rheinseite, gehen nach Beul. Ist das der große Wurf aus Ihrer Sicht?
Also mir macht es Spaß, darüber nachzudenken, was wäre wenn. Und mir macht es Spaß, diese Idee Beul mit Inhalten zu füllen. Wir haben bei der Debatte gemerkt, wie viele Menschen hier auch sehr schnell, glaube ich, vielleicht zu früh Schlüsse ziehen und auch Szenarien im Kopf aufbauen, die ein bisschen von Panik geprägt sind. Ich kann nicht beantworten, ob das der große Wurf ist. Ich kann nur sagen, dass wir eine Offenheit brauchen im Draufschauen auf die Möglichkeiten und wir brauchen, sagen wir mal, diese innere Offenheit, damit es überhaupt die Chance gibt, dass es ein großer Wurf wird. Wenn der große Wurf am Ende ist, die Oper bleibt am Rhein und die wird anders gestaltet oder wird dort aufblühen und wir schaffen andere Möglichkeiten, die quasi die Kultur an diesem Ort weiterführen lässt, dann ist das auch wunderbar. Aber da sind wir nicht. Wir sind bis vor ein paar Wochen davon ausgegangen, dass dieses Haus sanierbar ist. Und diese Info ist so neu für alle, dass wir jetzt über diesen Beul-Standort nachdenken. Ich kann nur appellieren dazu, dass man sich das in Ruhe anguckt. Das sind so große Fragen. Wenn wir jetzt hoppla hopp zu irgendeinem Entschluss kommen, ohne dass wir uns an der Nase gepackt haben und gefragt haben, wie ist denn die Nachnutzung? Was passiert mit Bad Godesberg? Was kostet das denn alles dann unterm Strich am Ende doch? Und wie können wir dieses Beul als Stadtentwicklungsidee vielleicht sogar so groß machen, dass man sagt, boah, Bonn ist eine der wenigen Städte, die wachsen und dann kann man auch das Zentrum noch erweitern. Also das macht schon Spaß, darüber nachzudenken. Gleichzeitig schlägt mein Herz natürlich für dieses Opernhaus am Rhein. Wie toll ist dieser Standort und wie wunderschön ist es, dort zur Arbeit zu gehen und eine Vorstellung zu besuchen.
Aber nochmal vorab, wir kommen immer an den Punkt, den muss das irgendjemand steuern und man muss das klug und wahrscheinlich auch nicht überhastet in die Wege leiten. Von Natur wegen müsste das die Kulturdezernentin eigentlich machen, Frau Schneider-Bönninger. Ist sie die Richtige an der Stelle?
Also sie tut das und sie muss auch wie alle in diesem Prozess gestützt werden. Sie muss vom OB gestützt werden, sie muss von uns gestützt werden.
Wird sie gestützt? Von Ihnen? Also ist es eine gute aus Ihrer Sicht?
Von wem?
Von Ihnen?
Ich habe das Gefühl, dass ich sie stütze, ja, und dass sie auch.
Sie haben das Gefühl, dass sie stützen?
Also müssen Sie fragen, ob sie gestützt wird durch mich.
Ja, aber ich frage ja Sie, ob Sie für eine gute halten an der Stelle.
Ich finde, dass sie jemand ist, der sehr, sehr klug und auch sehr, sehr weitsichtig auf Menschen zugeht, die uns einbindet. Sie ist immer ansprechbar und sie ist auch an vielen Punkten vielleicht gegen eine Wand gelaufen in der letzten Zeit. Ich finde, sie verdient in der Bewertung ein bisschen mehr Fairness.
Das Kulturschaffende über Kulturdezernenten laut lästern, das ist nichts Neues. Das gab es in Bonn ehrlicherweise auch schon immer. Und ich glaube in allen anderen Städten auch. Ich nehme es allerdings momentan lauter wahr als je zuvor.
Aber ist es nicht so, dass wir in einer Zeit leben, in der über Führung generell mit großem Misstrauen gelästert wird. Also egal, wo Sie hinschauen, in die Politik oder in Betrieben. Es gibt so eine innere Unruhe und so eine Ratlosigkeit in der Gesellschaft, vielleicht auch besonders in Deutschland. Es gibt die Tendenz, schnell zu jammern und auf irgendjemanden zu zeigen, anstatt zu sagen, nee, also liebe Leute, das ist ein gemeinsames Ding. Und das Gleiche betrifft die Arbeit einer Kulturdezernentin. Wenn der OB sagt, das ist meine Frau, mit der möchten wir arbeiten und wir zusammen mit einem Ja da reingehen, dann sind die Voraussetzungen gut, dass wir das auch schaffen. Der Wille ist da, es ist eine erfahrene Dezernentin und ich finde es zu kurz, wenn viele Dinge jetzt schlecht laufen, immer auf ein oder zwei oder drei Personen zu zeigen.
Also aus Ihrer Sicht ist sie der Sache gewachsen, höre ich daraus, und sinnvoll wäre eine Art, weiß nicht, Taskforce oder so etwas, wo die
naja, die Prozess, bildet
ganz
sich,
alleine
also,
wird sie es ja nicht schaffen.
Ja, also, sie bildet ja sie sich, haben absolut, die bildet sich, ich möchte nochmal sagen, Bonn, das Gute an Bonn ist, dass die Kulturschaffenden, besonders auch die Beethoven-Akteure, die Intendanten, sich gut verstehen. Wir arbeiten gut zusammen. Also es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf diese oder jene strukturelle Frage. Aber erstmal arbeiten wir alle gut zusammen und das ist eine unheimliche Kraft. Schauen Sie doch mal, was das Beethovenfest losgetreten hat. Schauen Sie doch mal drauf, wie die Auslastung im Theater ist, wie die Leute da hinlaufen. Wir können da so stolz drauf sein. Und ich glaube, diese Taskforce, die gibt es schon, die braucht eine.
Aber wo gibt sie? Die ist ja nicht instrumentalisiert. Also
nein.
Sie haben sich mal zusammengesetzt, zum Beispiel Sie drei, und haben einen Brief veröffentlicht. Also die drei Intendanten.
Ja.
Ich habe mir den durchgelesen, mehrfach. Und habe gedacht, das ist ja schön, das ist ein Gedichtband. Das ist ja Lyrik.
Ja.
Da ist aber nichts Konkretes drin. Gar nichts. Und Sie haben auch den Prozess, aus meiner Sicht, eine Chance vertan, diesen Prozess zu steuern.
Nee, das finde ich nicht. Ich finde, das war der Brief war ja der Anfang des Prozesses. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weiter. Und das wäre komplett fatal gewesen, wenn wir uns an dem Punkt auf eine Variante eingeschworen hätten und die verkündet hätten als das einzige Wohl der Stadt. Das war einfach nicht möglich.
Ja, nicht eine Variante, aber eine Idee von dem, was Sie gerade eingangs sagten. Was brauchen wir eigentlich in der Stadt an Kultur? Was genau brauchen wir? Und was vielleicht auch, und da kommt der Manager wieder ins Spiel, der Sie sein müssen, glaube ich auch. Was können wir uns leisten?
Also, nochmal. Die Antwort darauf, was wir brauchen, die geben wir jeden Tag. Die geben wir jeden Tag durch unsere Arbeit. Und die Frage des Wie, der Struktur, der Mittel und der äußeren Hüllen ist eine, die wir als Kulturschaffende nicht alleine lösen können. Und dann nichts anderes wollte dieser Brief zum okay. Ausdruck bringen, sondern ein Appell darauf, sich zusammenzusetzen und hier eine demokratische Lösung zu finden für eine demokratische Kulturstadt.
Okay, dann ist der Appell gescheitert, weil genau das passiert ja gerade nicht.
Jetzt sind wieder ein paar Wochen verstrichen und es vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht mit Menschen zusammensetzen, um genau dieser Rolle gerecht zu werden. Aber es schnelle Hoppla-Hopp-Entscheidung gibt es nur in der Diktatur. Wir sind keine Diktatur, auch keine Kulturdiktatur.
Nee, genau. Und dennoch müssen eben schnelle Ideen her, wie man beispielsweise Geld einspart. Der Kämmerer hat Ihnen die Hausaufgabe gegeben, in den nächsten, ich glaube, 3 Jahren 5 Millionen Euro einzusparen. Wo soll das passieren? Was ist Ihre Idee?
Wir haben sofort gesagt, wenn, also die Prämisse war ja ohne Abstriche bei Qualität und Inhalt. Wir haben sofort gesagt, das sehen wir im Moment nicht, wie das gehen soll, aber wir begeben uns in einen Strukturprozess, wir lassen unsere Betriebe durchleuchten, wir schauen, wie kann man über Synergien hier auch Kosten sparen, wie können wir vielleicht in der Zukunft die Einnahmen steigern.
Das heißt, selber haben Sie momentan keine Idee, wie Sie irgendwas sparen können?
Nur natürlich, wir sparen ja auch jedes Jahr.
5 Millionen sollen es sein.
Wie diese 5 Millionen einzusparen sind, diese Idee habe ich nicht, ohne dass wir einen riesen Einschnitt hier in der Stadt spürbar durchführen. Also unter der Prämisse, wir sollen die gleiche Qualität liefern und bitte auch den gleichen Output. Unter dieser Prämisse sehe ich es nicht, das habe ich aber auch immer schon gesagt.
Das haben Sie sich sogar in den Vertrag schreiben lassen. Also bis 32 haben Sie verlängert und angeblich steht da drin, wenn man Strukturen verändert oder das Orchester beispielsweise verkleinert, Subventionen kürzt, hätten Sie ein Sonderkündigungsrecht. Klingt jetzt nicht so, als seien Sie super offen für Veränderungen.
Das ist so nicht wahr. Dass ich für die Menschen, die hier in dieser Stadt arbeiten, sprich meine Musikerinnen und Musiker und die Menschen, die im Theater arbeiten, kämpfe, ich glaube, das muss ich hier nicht erklären. Also das ist das Pfund. Wir haben ja keine Mittel, die wir quasi wie so einen Schatz hüten, sondern das, was wir ausgeben, wird 1:1 durch Arbeitskraft in die Tat umgesetzt. Ich habe hier einen Auftrag bekommen und ich habe gesagt, für diesen Auftrag brauche ich genau diese Voraussetzung, weil sich sonst mein Auftrag nicht mehr ergibt, also mein Auftrag auch nicht mehr gerechtfertigt. Es steht auch im Vertrag drin, dass ich offen bin für die strukturellen Debatte, dass ich mich aktiv am Synergieprozess beteilige.
Offen, aber das ist ja sehr weich eigentlich. Also offen sein kann man ja immer für jede Debatte.
Ja, natürlich ist das weich, aber was hätten Sie denn reingeschrieben, dass ich irgendwie...
Nee, aber stimmt das, dass wenn es beispielsweise da eine Veränderung gibt, dass Sie im Grunde genommen ein Sonderkündigungsrecht haben und dann sagen können, ich gehe dann?
Wenn, das haben Sie ja gerade selber gesagt, wenn man sagt, wir müssen das Orchester radikal verkleinern, dann habe ich dieses Sonderkündigungsrecht. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt im Rückzug in diese neue Beethovenhalle auch erstmal uns zurechtfinden mussten und rausfinden mussten, was kostet das denn alles? Und wir haben festgestellt, dass der größte Kostenpunkt auf der Sachebene eher im System Beethovenhalle liegt zum Beispiel. Da muss man rangehen, da müssen wir aktiv rangehen, bevor man danach schreit, Leute zu entlassen. Also das ist ja das Einzige, was in dem Vertrag steht, dass unter meiner Leitung niemand entlassen wird.
Darum geht es ja auch im Falle gar nicht. Es geht ja auch gar nicht ums Orchester. Ich meine, ich kann nicht einschätzen, ob das Beethoven-Orchester, wenn es mit 15 Leuten weniger spielt, genauso gut ist. Das können sie besser. Aber es gibt sicherlich dann Probleme, dass man wahrscheinlich nicht ganz so oft auftreten kann. Weiß nicht, keine Außengastspiele mehr machen kann, etc. Also da gibt es führen wieder. Aber es gibt auch ohne Ende Doppelstrukturen. Also es gibt zum Beispiel, es gibt Verwaltung im Theater, es gibt Verwaltung bei Ihnen im Beethoven-Orchester, es gibt zig Marketingabteilungen, unterschiedliche. Da hat sich doch ein Wasserkopf angestaut jetzt über die Jahre. Da ist doch Potenzial drin, oder nicht?
Ich glaube, es ist Potenzial drin, aber es ist kein Wasserkopf. Also auch da wieder, es kommt drauf an, was möchte man und welchen Weg geht man damit? Man möchte ein Beethoven-Orchester mit einer eigenen Marke. Dann braucht man zum Beispiel ein eigenes Marketing. Ich habe genau einen Mitarbeiter im Bereich Marketing. Wenn man sagt, das wollen wir nicht mehr, dann kann man den einsparen und sagen, machen wir halt kein Marketing mehr fürs Orchester. Oder kein Marketing.
Aus einer Hand. Also wo sehen Sie denn beispielsweise Möglichkeiten der Zusammenarbeit der engeren mit diesen Häusern, wo man Strukturen auch mit dem Kostenblick verbessern, verändern könnte?
Also ich fange jetzt mal gar nicht beim Theater an, sondern ich fange an bei Beethoven Festhalle und Orchester. Die Halle wird ihrem Versprechen nicht gerecht, eine Halle für alle zu sein. Nicht, weil die Menschen, die dort arbeiten, das nicht umsetzen, sondern weil die Strukturen so sind, dass sie es nicht zulassen. Es gibt ein System der Bearbeitung durch Fremdfirmen bei jeder Veranstaltung, das jeglichen Kostenrahmen sprengt. Also da müssen wir zuerst mal ansetzen, zu sagen, welche Struktur kann denn Fest, Halle und Orchester schaffen, damit diese Halle ein Gesicht kriegt, zusammen mit den Akteuren und wir, nicht wie jetzt, dass wir als Mieter auftreten, unfassbar viel Geld in Fremdfirmen pumpen, die uns das Licht anschalten. Da ist unheimlich viel Potenzial an Synergie zu holen. Und dann kann man darüber nachdenken, das tun wir ja auch schon, wie arbeiten wir in der Musikvermittlung zusammen? Wie können wir im Marketing, sagen wir mal, die übergeordneten Strukturen zusammenlegen? Dass man sagt, der Vertrieb wird ein bisschen verbessert. Da gibt es unheimlich viel Potenzial. In der Verwaltung wird es im Moment untersucht, wie effektiv arbeitet die Verwaltung? Was braucht man wirklich, um als eigene Marke dort selbstständig zu sein? Das wage ich im Moment noch nicht, irgendwas zu versprechen, weil alles hat, also alles, was man ändert, hat auch natürlich eine Folge und nicht immer zum Guten. Diese Frage, wir bilden einen großen Überbetrieb über alle Kultur, die wird auch diskutiert. Auch da warte ich auf Antworten, auf Zahlen. Was bringt's denn wirklich und was gibt man wirklich auf? Also Sie haben gesagt, das ist weich formuliert. Ich beteilige mich an dem Prozess. Ich bin jeden Tag im Moment mit nichts anderem beschäftigt und ich nehme das sehr ernst. Und wir werden auch einen Beitrag leisten können zu diesen 5 Millionen. Aber es ist klar, und da bin ich auch nicht alleine, dass man die ohne große Einschritte nicht wird bewältigen können. Das haben wir immer gesagt. Und alles andere ist Augenwischerei. Also das wird nicht funktionieren.
Sie haben zuletzt Ihren Vertrag verlängert um weitere 5 Jahre mit dem Satz, ich bin hier noch nicht fertig. Und jetzt sind wir mittendrin in diesem Struktur- und Veränderungsprozess. Wäre es da nicht unfassbar sinnvoll, dass die anderen Intendanten, vor allem der Opernintendant Helmich, seinen Vertrag vielleicht auch frühzeitig verlängert bekommt? Aus der Politik hört man, dass es dafür wohl aktuell keine Mehrheit gibt. Ist das sinnvoll?
Ich glaube, im Moment ist eine Kontinuität vor allem für die Mitarbeitenden ein ganz entscheidender Faktor. Andersrum gefragt, also Helmich hat es ja zum Beispiel nicht nötig, der könnte jetzt einfach in Rente gehen. Die Frage ist ja, was bietet man einer neuen Intendantin, einem neuen Intendanten an, wenn man jetzt die Stelle ausschreibt? Man weiß nicht, wie viel Kohle man hat, wie hoch der Etat sein wird, man weiß nicht, wo man spielen soll.
Aber haben Sie doch auch hingekriegt als Beethoven-Orchester?
Ja, ganz so war das nicht, ganz so war das nicht. Also diese Frage der ungeklärten Perspektiven ist eine, glaube ich, die entscheidende ist. Und da wäre es nach meiner Einschätzung sinnvoll für die Mitarbeitenden, eine Perspektive zu schaffen, die eine gute Übergangszeit herstellt.
Würden Sie es machen? Also könnten Sie das mitmachen?
Nein, das ist nicht mein Job. Und ich bin als Musiker mal hergekommen, bin schon viel zu viel Manager geworden. Ich bin immer noch Musiker. Allein um so eine Partitur zu lernen, brauche ich Nächte und Stunden. Und wenn ich mir jetzt noch vorstellen müsste, ich bin auch Theaterintendant, dann kann ich mir auch die Kugel geben.
Übergangsweise?
Nein, also es ist einfach nicht mein Fachgebiet. Es ist eine so komplexe Aufgabe, da müsste ich komplett alles sein lassen, was mit aktiv Kunstausübung zu tun hat.
Kommen wir mal zum Schluss. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Kulturszene auch in dieser Debatte von Teilen der Bevölkerung weiter entfernt hat?
Naja, das ist ja generell immer so die Frage, wie ist die Kultur an der Bevölkerung dran oder wo entfernt sie sich? Es ist wie jede Debatte, dass relativ schnell so eine Ermüdung eintritt, sich auch irgendwie weiter auf die Debatte einzulassen. Insofern, ja, kann das schon sein. Es werden ja jetzt vermehrt Veranstaltungen angeboten, Diskussionsforen und so weiter, um genau dem entgegenzuwirken. Ich habe schon eher das Gefühl, dass das sehr eine sehr reges Interesse und auch ein sehr reges Wirken von unterschiedlichen Initiativen an diesem Thema gibt.
Für wie realistisch halten Sie folgendes Horrorszenario? Die Politik kann sich mal wieder nicht einigen und verzettelt sich im provinziellen Klein-Klein. Die Intendanten werfen sich ihren Seidenschal um den Hals und sagen, es geht hier um die große Kunst und nicht ums Geld. Und die Menschen in der Stadt schütteln nur noch mit dem Kopf und votieren dann in einem Bürgerentscheid für die Abschaffung der Oper.
Naja klar, das ist das totale Horrorszenario, was natürlich jetzt so ein bisschen überspitzt in diesem einen Statement rüberkommt. Ich glaube, dass die Situation sehr, sehr ernst ist und ich glaube, dass Worst Case, so ein Bürgerentscheid gegen Oper, gegen Theater natürlich die totale Katastrophe wäre und es gilt für uns alle, dass wir da klug mit umgehen. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist ein so großes, komplexes Thema, wo wir nicht mit dem Finger auf einen oder mehrere wenige nur zeigen können. Also es braucht ein gemeinschaftliches Zusammenkommen. Es braucht einen gemeinschaftlichen Impuls zu sagen, also wir einigen uns mal auf eine Grundformulierung, zum Beispiel Bonn will Kulturstadt sein. Und dann können wir von da aus, oder Bonn will auf jeden Fall ein Theater. Und dann können wir damit arbeiten und dann können wir das füllen. Und es ist ja auch nicht richtig mit dem Seidenschal. Seit wir hier in Bonn sind, sparen wir. Es ist auch nicht richtig, dass ich nicht gespart habe. Ich habe sehr viel gespart. Ich bin der erste GMD seit Jahrzehnten gewesen, der sogar bei den Stellen Kompromissbereitschaft gezeigt hat. Wir sind in die Oper wurde in den letzten 20 Jahren um ein Vielfaches verkleinert. Das ist nicht richtig, dass wir nicht auf die Realität schauen, aber es ist auch unser Job zu sagen, um diese Arbeit zu tun, brauchen wir Qualität und wir brauchen diese Mittel. Es ist nicht unser Job, jede auch finanzielle Entscheidung hinzunehmen und zu sagen, ja, die arme Stadt hat kein Geld, sondern es ist unser Job zu sagen,
das kriegt ihr für euer Geld. Also es ist eher diese Wertschöpfungsdebatte, die ich als meinen Job betrachte, und kein vorauseilender Gehorsam im, ach nein, es ist alles viel zu teuer und am liebsten gehe ich nur noch in Lumpen auf die Straße. Also es funktioniert ja so nicht.
Aber ist es wichtig, dieses Horrorszenario, was wir gerade skizziert haben, trotzdem so am Fundament zu haben, damit wirklich der Letzte verstanden hat, okay, es ist wirklich ernst, Sie haben es gerade auch nochmal unterstrichen, es ist eine absolut ernste Situation und das ist das Ergebnis, was bei rauskommt.
Ja.
Und das wäre ein nachhaltiger Schaden, kulturell gesehen, für die Stadt Bonn auf Dauer.
Das wäre ein dauerhafter Schaden für Bonn, für die Kulturstadt, für die Universitätsstadt, für die UNO-Stadt. Die Lage ist so ernst, dass das sicher wichtig ist, dass wir uns auch diese Lösung F, sage ich immer, auch als Worst Case vor Augen halten.
Wie kommt es eigentlich, dass Sie in der Kulturszene immer so tolle Titel haben?
Generalmusikdirektor.
Da ist er, auch in der Oper, da hat ja jeder einen Direktorentitel.
Ja, und,
also, wie kommt das?
Naja, also Generalmusikdirektor ist ja wirklich alter Titel. Ich habe manchmal das Gefühl, die Musik ist eingezwängt zwischen General und Direktor. Ja, also wird so eingequetscht. Das kommt daher, dass natürlich unsere sogenannte Hochkultur den Dialog in eine vergangene Zeit sucht und schafft, und viele von diesen Aufgaben sind aus einer alten Zeit. Also die sind aus einer alten Zeit mit rübergenommen worden, und deshalb, ich verstehe, dass man das so ein bisschen belächeln kann. Ich glaube, keiner von uns reitet auch auf seinem Titel so rum, dass er das irgendwie wie ein Adelstitel zelebriert. Okay. Aber es ist schon lustig, das stimmt.
Dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und wünsche weiterhin viel Erfolg dem Generalmusikdirektor der Stadt Bonn. Vielen Dank, Dirk Kaftan.
Dankeschön.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.